Heute sind wir schon in der Folge 2 und wir sprechen über den stillen Konflikt zwischen Karriere, Verantwortung und Familie. Alles unter einen Hut bringen. Das war ein Thema, das wollten wir uns unbedingt vornehmen. Wie ist denn deine Meinung, Nico? Illusion oder machbar?
Absolut Illusion. Herzlich willkommen an der Stelle zur Folge 2. Ich glaube, alles unter einen Hut zu bringen, wenn in dem Moment, wo du dir das vornimmst, geht's schief. Und es geht nur in irgendeiner Form aktuell, aus meiner Wahrnehmung, durch eine klare Priorisierung. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich teile das 100%. Für mich ist alles unter einen Hut bringen, ist absolut illusorisch. Priorisierung und Struktur haben Vorfahrt. Und Priorisierung heißt gleichzeitig für mich auch nicht nur, dass ich die in der Dringlichkeit ordne, sondern das heißt auch, dass man eine Akzeptanz dafür entwickelt, dass hinten mal irgendwas runterfällt. Und Struktur ist einfach nur das, was ich jetzt als besonders wichtig erachte, dass ich das so ein bisschen organisiere. Und das fängt so an mit geteilten Kalenderbeiträgen mit meiner Frau.
Habt ihr einen gemeinsamen Kalender?
Nee, aber wir schicken uns tatsächlich immer gegenseitig Einladungen, damit alle das im Kalender haben. Habt ihr einen geteilten Kalender?
Nein, und ich glaube, wir müssen das dringend einführen, weil es ist so, dass Steffi da die Terminorganisatorin im privaten Bereich genommen geworden ist und ich würde sie da gerne etwas entlasten. Also ich weiß so grob, ja, an dem Wochenende findet das und jenes statt. Um es aber genau rauszufinden, muss ich sie fragen.
Ja, das ist ja die viel umschriebene Care-Arbeit und da muss ich sagen, da hat meine Frau schon auch einige Punkte mehr als ich verdient, aber unter anderem macht der Kalender das Leben halt auch ein bisschen leichter, weil also das sind dann so unumstößliche Dinge, die man einfach hat. Wie ist denn das bei dir mit der Priorisierung? Fällt da auch manchmal was hinten runter?
Ja, maximal. Also zum einen ist es ja so, wenn du dich an die Zeit vor dem Podcast erinnerst, wir sind seit 25 Jahren befreundet und wir haben uns irgendwann nur noch verabredet, weil unsere Mädels und unsere Frauen Dates zusammen vereinbart haben. Und so haben wir uns dann regelmäßig gesehen. Also das war gelebte Praxis. Aber es geht nicht anders, dass Sachen hinten runterfallen. Und damit da nichts runterfällt, was eine hohe Priorisierung hat, cluster ich ganz klar. Also ich habe zum Beispiel jetzt aus der Praxis, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es doch relativ wichtig ist, auch in meiner Funktion, aber mein Ausweis war abgelaufen. Ganz klassisch. Ich habe den neu beantragt, bevor wir zusammen im Urlaub waren in Kroatien. Und dreimal darfst du raten, wann ich es geschafft habe, ihn abzuholen.
Ja, ich rate einmal, das war bestimmt einen Tag vorher, weil wir sind, glaube ich, Samstag losgefahren.
Never. Ich habe Gott sei Dank einen Reisepass gehabt. Ich habe den, er lag jetzt insgesamt 4 Monate im Bürgerbüro. Jetzt kann ich natürlich sagen, die Öffnungszeiten des Bürgerbüros, könnte sein, dass da jemand auch aus der Stadt zuhört bei dem Podcast, die sind natürlich jetzt auch so gestaltet, dass ich theoretisch brauchst du als Arbeitnehmer 2 Urlaubstage, damit du die Nummer irgendwie gewuppt bekommst. Aber ja, und was habe ich gemacht? Ich habe hier priorisiert. Natürlich arbeitet das dauernd im Hinterkopf. So, du hast hier ein To-Do, das musst du erledigen. Aber war nicht machbar und hat in dem Moment für mich auch keine Priorisierung gehabt. Dadurch natürlich, klar, gültiges Ausweisdokument, der Reisepass ist vorhanden, gar kein Thema. Deswegen jetzt nicht der Wahnsinns-Genickbruch. Aber das sind die Dinge, wo ich dann, die bei mir maximal hinten runterfallen. Oder zum Beispiel, ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Der Friseurtermin zum Beispiel. Also ich bin da ganz schlecht drin, das mit einzuarbeiten in meinen Alltag. Jetzt ist der Vorteil, die mich kennen, ich brauche das jetzt nicht so dringend. Allzu viel wächst da jetzt auch nicht mehr. Aber da eine Terminfindung zu gehen, wo es wirklich passt und an dem Tag passt es dann sowieso wieder nie, ist wirklich eine Herausforderung. Hast du Themen?
Ja, an der Stelle möchte ich mal einen schönen Gruß an meinen Friseur loswerden. Das geht nämlich ohne Termin und ich bin da in der Regel mit wirklich dünnen Gesprächen nach 10 Minuten wieder draußen.
Ja?
Und das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil. Das ist Weltklasse, weil das erlaubt Spontanität. Ich fahre darüber und das geht halt schnell. Aber tatsächlich habe ich ein Thema und das Thema ist, wie gehst du denn damit um? Man hat ja auch Sachen, die macht man dann bewusst nicht. Ne? Die fallen in der Priorisierung durchs Raster. weil es jetzt im Moment keine Priorität hat. Aber das heißt ja nur, dass es jetzt nicht dringend ist. Es kann ja trotzdem wichtig sein. Wie gehst du mit dem Thema Schuldgefühl um, wenn du so sehenden Auges was da runterfallen lässt?
Es kommt aufs Thema drauf an. Jetzt lass uns bei dem Beispiel des Ausweises bleiben. Da habe ich nicht mal Schuldgefühle. Das ist mir, um ehrlich zu sein, komplett egal. Es kratzt halt so am Hinterkopf und sagt, du musst da was tun. Bei anderen Sachen, gerade wenn wir jetzt ins Berufliche reingehen, da kann ich es mir auch persönlich, da ist keine Option, da irgendwas hinten runterfallen zu lassen. Und vor allen Dingen, ich bin da so gestrickt, ich mache lieber am Abend eine halbe Stunde länger, habe das erledigt. Dann hat für mich der sogenannte Feierabend eine wesentlich höhere Qualität, als dass ich jetzt beispielsweise sagen würde, gibt ja auch viele, die da anders darüber denken, die es schaffen, um Punkt 17 Uhr oder wann auch immer der Feierabend ist, den Stift fallen zu lassen. Und egal, wie viel da liegt, ich gehe nach Hause. Und kann ich nicht, hätte der Feierabend für mich keine Qualität in dem Moment. Und da kenne ich mich selber mittlerweile über die Jahre sehr, sehr gut, dass ich einfach weiß, hey, wenn ich das und das jetzt noch erledige und dann gehe ich mit einem guten Gefühl raus und dann entspanne ich mich auch. Es geht da gar nicht mal um die Zeit, die ich dann noch habe, sondern einfach, wie verbringe ich die Zeit? Und das ist in ganz vielen, vielen Bereichen so. Ja.
Das ist ganz spannend, weil das Leben ist ja so ein bisschen Verhandlung. Also ich habe auch gerade etwas, was am Hinterkopf kratzt. Das ist mein Protokoll. Ich muss für ein Meeting morgen noch ein Protokoll schreiben. Ich habe das bewusst am Freitag nicht getan, weil hier habe ich dann Family First gehabt. Da gab es dann abends um 17 Uhr wollte ich mit dem Kleinen einfach noch eine Runde Fußball im Garten spielen. Das war mir einfach wichtig. Das war meine Priorisierung. Auch, ja. Da hatten wir beide Bock drauf. Dann haben wir das auch gemacht. Da war klar, dass ich das am Samstag oder Sonntag machen muss, weil für mich ist das auch kein Weg, es nicht zu tun. Das ist, das akzeptiere ich so selber für mich nicht. Das war aber so bewusst, da kann ich gut mit leben, weil ich selber entschieden habe. Und die Verhandlung findet da statt, wo ich dann meiner Frau sage, guck mal, ich habe da am Freitag ein bisschen mehr Zeit investiert und bewusst umgeschichtet, aber am Sonntag, da muss ich noch. Und je nach Reaktion baue ich das dann entweder in eine Stunde ein, wo die beiden noch nicht wach sind oder nicht mehr wach sind, je nachdem. Oder ich kriege das halt verhandelt und mache das tagsüber.
Und da sind wir ja bei einem Struggle, der kommt mit Familie und Kind im Business. Ich könnte mir vorstellen, bei dir war das vorher genauso wie bei mir nicht. Also da war, ich glaube, in Folge 1 haben wir es mal kurz angeschnitten. Das war ja so, wenn da was lag und auch Steffi, ich habe es ja gesagt, wir arbeiten beide gerne und wir arbeiten auch beide jetzt nicht wenig, kann man sagen. Und dann hast du es einfach gemacht. Du hast einfach durchgezogen und dann war das weg und fertig. Und jetzt kommt genau das, du musst ein bisschen smart planen, du musst sagen, naja gut, ich habe jetzt nur begrenzte Zeit und die Zu-Bett-Geh-Zeit wird jetzt auch bei uns gerade mit Anfang der Kita immer früher. Und jetzt musst du schon überlegen, wann schaffst du es nach Hause? Also ich habe diese Woche leider auch Tage drin gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Kleine nicht mehr sehen können an diesem Tag, weil ich einfach zu spät nach Hause gekommen bin. Das holt man dann natürlich am Wochenende auf, aber jetzt sind wir ja schon beim Thema Familie und Business angekommen. Hast du eine Situation oder einen Moment, was mich interessieren würde, wo beides mal so richtig zusammengekracht und kollidiert ist?
Tausende. Ich habe eine ganz aktuelle, da hat man es auch wirklich gespürt. Es war so, ich war geschäftlich unterwegs und ich hatte da noch eine Abendveranstaltung. Das war an einem Donnerstagabend. Und am Freitag war ein wichtiges Seminar für meine Frau, da wollte sie auch hin. Das Ganze hat aber bedingt, dass sie auch schon eine frühere S-Bahn nimmt. Das heißt, wir hatten den Gap in der Kinderbetreuung, beziehungsweise dort an der Stelle, wo er in den Kindergarten muss. Ja. Das geht um 8 Uhr los und kollidiert in dem Sinne, wir sprechen uns immer ab, wer geht jetzt die extra Meile, weil ja eben beides sehr wichtig für uns war und daher in der Priorität nicht durchgefallen ist. Und an dem Abend bin ich die extra Meile gegangen. Ich bin dann irgendwann um 9 oder 9:30 abends ins Auto gestiegen und nochmal über 400 Kilometer nach Hause gefahren, kam dann irgendwann um 1, glaube ich, in der Nacht an um den Kleinen halt nächsten Morgen um 8 pünktlich im Kindergarten abzuliefern. Das ist nicht nur ein Konflikt, sondern auch so ein bisschen Liebesbeweis. Und ich bin sehr happy, dass wir das in der Familie so gegenseitig füreinander alle tun, diese Extrameilen zu laufen.
Das ist schön.
Hattest du so einen Moment, wo das mal zwischen Familie und Business kollidiert ist?
Ich habe jetzt drüber ein bisschen überlegen müssen parallel. Bei uns ist das, glaube ich, nun nicht so eng getaktet, weil Lea ist jetzt 1,5 Jahre alt. Ihr habt natürlich, Toni ist jetzt im gewissen Alter, habt ihr schon mehr Zeit miteinander. Und bei uns geht ja zum Beispiel das Thema Kita jetzt gerade los. Also diese, ja, sag ich mal, ungeplanten Momente, die werden jetzt gerade mehr. Das merken wir, können wir jetzt nach so einem Monat sagen. Das fühlt sich schon so ein bisschen an, als wäre man, also das ist jetzt ein Monat. Und gefühlt ist es so, man ist jetzt schon so der Kita-Veteran, der jetzt schon so alles mal mitgemacht hat, die Krankheit und die Schniefnasen hier. Und dadurch kommen natürlich diese Momente, wo Job und Familie eher nochmal kollidieren können. Im Allgemeinen habe ich da großes Glück, weil wir ein gutes Setup, glaube ich, oder in der glücklichen Lage sind, ein sehr fundiertes Setup zu haben mit unseren oder mit Leas Großeltern, also unseren Eltern. Sowohl Steffis Mutter wie auch meine Eltern sind da sehr, sehr engagiert und verbringen da sehr, sehr gerne auch Zeit mit der Kleinen. Und ich habe auch großes Glück, die Steffi zu haben, die da wirklich auch einen Bärenanteil hat. Deswegen geht es jetzt gar nicht, dass ich jetzt sagen kann, das sind Termine kollidiert oder ich bin auch nicht im Homeoffice, wodurch jetzt in einem Teams-Meeting oder so die Tür aufgerissen worden wäre und irgendwie, ja, da was wäre. Also wenn du mich so fragst, es ist klar, du gehst morgens zur Arbeit und ich habe auch Tage, da bin ich eher ja, smart casual unterwegs, es gibt aber auch Termine, wo ich einfach auch klassisch dem Respekt der anderen Person gegenüber natürlich in voller Montur, sprich Anzug, Hemd erscheine. Und dann ist natürlich klasse, wenn du beim Verabschieden noch so eine weiße Quarkhand aufs Jackett oder so bekommst. Das sind so die kleinen Themen, wo es bei mir jetzt kollidiert hat. Aber ich merke, die Kita-Zeit, die bringt da eine gewisse Herausforderung mit. Ja.
Wie würdest du die Herausforderung so beschreiben?
Naja, zum einen das Immunsystem, was sich bei den Kleinen aufbaut, das spielt, glaube ich, die größte Rolle mit, weil jeder, der, glaube ich, Kinder hat, und wir haben es ja von euch gehört und von allen, die können sich, glaube ich, sehr gut an diese Zeit zurückerinnern, wie es war, als man die Kurzen in die Kita gegeben hat. Klar, die haben viel mehr soziale Kontakte und da baut sich das Immunsystem auf und natürlich damit auch die Krankheiten und das macht es natürlich unvorhersehbar. Also und das, wenn die einfach in dem Alter einen Husten oder was haben, die schlafen nachts nicht gut, damit schläfst du auch nicht gut, das ist schon mal gesetzt und klar. Und da kannst du dann schon mal ja, beißen. Ja.
Grüße gehen raus an alle jungen Eltern oder auch die, die es werden wollen, lasst euch nicht abschrecken. Das hat auch viele schöne Seiten. Auf keinen Fall. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über Systeme oder Struktur gesprochen und da gehören für mich auch so Routinen mit dazu. Mhm. Hast du so Routinen, die dich im Alltag über Wasser halten?
Ja, die habe ich. Das sind aber Routinen, wo ich sage, da tue ich was für mich selber, wenn ich es zeitlich schaffe. Wir haben in der letzten Folge mal kurz über den 5am Club gesprochen. Ich habe die Woche wieder beispielsweise einen Einstieg gefunden. Also mir hilft zum Beispiel total. Ich habe seit Jahren aufgrund des Bürojobs auch einfach ein bisschen mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Mhm. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich regelmäßig, das muss nicht viel sein, ein bisschen Sport mache, dann sind die weg. Dann schlafe ich besser, dann geht es mir da besser. Und das heißt, so der Thema Sport ist schon ein Bestandteil meines Alltages. Und wenn ich den morgens mache, das ist eine neue Routine geworden bei mir, seit die Kleine da ist, dann ist es natürlich so, dass ich ins Büro fahre und ich habe diesen Teil für mich schon erledigt. Und das tue ich, das sind so 10 Minuten mal 15 Minuten, wie ich es zeitlich schaffe. Und da geht es mir dann danach auf jeden Fall besser. Das ist so meine Hauptroutine, die ich eigentlich etabliert habe. Also, gibt es bei dir Routinen, wo du sagst, die sind da.
Tatsächlich gibt es meine Routine, seitdem ich es bei dir so gesehen habe. Wir waren ja gemeinsam im Urlaub vor ein paar Monaten mit der Familie oder mit den Familien. Und mich hat das schon beeindruckt. Und das war speziell der Sport. Mhm. Mir macht das eigentlich Spaß und ich mache das auch ganz gerne. Und das unterstützt mich auch so ganz gut im Alltag. Also ob es von Rücken ist, bis einfach auch die Bewegung zu integrieren, weil Homeoffice-Tage haben bei mir manchmal 700 Schritte. Und oh, wow. Ja, es gehört zur Wahrheit dazu. Ja. Und ja, wer rastet, der rostet. Und ich habe dann gesehen, das passt ganz gut zu der ersten Frage, die ich dir direkt zur Routine stellen wollte. Was schlägt bei dir als erstes, wenn es eng wird? Und ich hatte bei dir gesehen, du machst den Sport morgens.
Ja.
Und das ist ja meistens so die Zeit, wo man die ersten Sachen am Tag macht, die sind dann noch nicht so gefährdet von Spontanitäten, die im Alltag auf einen zurollen. Und das war für mich ein sehr solides System. Und da ich nicht im 5 AM Club bin, habe ich mir angewöhnt, wenigstens im 6 AM Club zu sein. Das gibt mir einfach diese, ich mache da eine halbe Stunde, 3-4 Mal die Woche. Das gibt mir diese Zeit und aber vor allem auch diese Festigkeit im System, dass ich das nicht als erstes über Bord schmeiße.
Ja.
Aber hast du irgendwas, was bei dir als erstes runterfällt, wenn es eng wird?
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich, das ist direkt so zu sagen, aber tatsächlich ist es das. Also genau, der 5 AM Club und deswegen ist es auch die On-Off-Beziehung zum 5 AM Club, ist das Erste, was flöten geht. Wo es das ist, was mir sehr viel Struktur bringt und einen guten Start in den Alltag. Aber wir brauchen uns nichts vormachen, wenn die Nacht aus 2, 3, 4 Stunden bestanden hat, dann ist der 5 AM Club Geschichte. Da wird auch nichts aus dem 6 AM Club. Da schaut die morgendliche Routine dann eine gute Dusche und einen ordentlichen Schluck Kaffee aus. Und das war's dann. Und das ist das Schizophrene ja teilweise daran. Du weißt ja genau, das würde dir jetzt gut tun, aber ich bin da mittlerweile auch raus, zu sagen, ich zwinge mich jetzt dazu, wenn ich es in dem Moment nicht fühle, sondern versuche dann, da kommt wieder das Thema Schuldgefühle viel mit rein und sagst, ey, warum machst du das jetzt nicht trotzdem und komm, zieh durch. Und oftmals ist es ja so, wenn du dann angefangen hast, dann fühlt es sich ja auch gut an und dann ist es auch gar nicht so dramatisch, dass du nicht viel geschlafen hast. Aber ich finde es dann auch okay, bewusst zu sagen, komm, jetzt starte ich ein bisschen ruhiger in den Tag, die Nacht war jetzt kurz, trinke hier meinen Kaffee und dann ist es ja bei mir so, ich habe ja sitze ich morgens dann erstmal so 40 Minuten im Fahrzeug und fahre zur Arbeit und dann höre ich Podcast, bewusst erstmal keine Nachrichten, das mache ich wenn ich von der Autobahn quasi runterfahre, die letzten 10 Minuten, dann wechsle ich so von dem privaten Modus in den Arbeitsmodus rein, einfach gemerkt, das tut mir sehr gut und in der crazy Welt, in der wir gerade leben, muss man auch ehrlich sein, ist jetzt, man darf aufpassen, was man in welcher Hülle und Fülle konsumiert. Also wie du das siehst, wie ist deine Nachrichtenfrequenz, was konsumierst du und wie häufig? Mal außerhalb vom Skript.
Ich schaue eigentlich jeden Mittag Nachrichten zum Mittagessen. Also ich mache meistens eine kleine Mittagspause und dann egal, ob am Smartphone oder teilweise auch einfach wirklich mal am Fernseher. Hat aber eher mit Neugier zu tun, hat auch was so mit allgemeinem Informiertsein zu tun. Ich habe mal, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber also ich habe keine Studie dazu. Ich habe mal von einem Business Coach gehört, dass besonders morgens das Unterbewusstsein und auch die Lernfähigkeit im Prinzip offen ist wie Scheunentore. Und seitdem ich das weiß, gehe ich halt auch viel bedachter mit Konsum von Medien morgens um. Ja. Das heißt, ich versuche dann auch mal nicht auf Instagram die erste Viertelstunde zu scrollen, was in meinem 6 AM Club sehr verlockend ist, weil das Erste, was morgens passiert, ist der Knopf an der Kaffeemaschine und das Zweite ist das Handy in die Hand nehmen. Und mittlerweile lese ich tatsächlich relativ viel morgens zu Sachen, die mich allgemein interessieren. Man hat den einen oder anderen Reddit, der einen interessiert, den habe ich mir so abgespeichert und dann werde ich mal 10 Minuten wach. Und später mache ich es dann genauso wie du. Das heißt, so kurz vor der Arbeit, da gucke ich auch noch mal kurz, was sind so die Tagesnachrichten und mittags nehme ich mir mal eine Viertelstunde Zeit dafür und da bin ich mit Nachrichten auch wieder durch.
Mhm, ja. Ja, es gibt ja viele auch sehr erfolgreiche CEOs, die beispielsweise die ersten, habe ich mal gelesen, die ersten 2 Stunden beispielsweise des Tages überhaupt keine digitalen Medien oder irgendwas konsumieren. Ja, und teilweise einfach mit einem Glas Wasser und Ruhe starten. Das ist verständlich. Also, ja, kann man daraus schon herleiten.
Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Und auch aus persönlichem Anlass, aber da kommen wir gleich draus. Hast du ein Ritual, um so vom Business-Mode in den Dad-Mode zu kommen oder umgekehrt?
Ja, habe ich. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil das hört sich jetzt ganz komisch an, ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal in meinem Leben seit einer geraumen Zeit einen Arbeitsweg. Ich habe es irgendwie geschafft, über Jahre 3 Kilometer Arbeitsweg zu haben. Und als ich dann meinen Job gewechselt habe, habe ich es dann sogar geschafft, 1,5 Kilometer Arbeitsweg zu haben, also den noch zu reduzieren um die Hälfte. Und da hast du natürlich einfach das Thema, du kommst vom Schreibtisch mit deinem Problem und bist innerhalb von 5 Minuten zu Hause und hast dieses Problem, was du beruflich hast, habe ich zumindest immer mitgenommen. Jetzt hilft mir das, die Zeit, die ich nach meinem Arbeitsende, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil ich zum Beispiel die Heimfahrt auch für bewusste Telefonate nutze, die jetzt in der Priorisierung da geht es nicht um schwerwiegende Themen oder so. Aber wenn ich mich beispielsweise mit einem Kollegen noch zu manchen Sachen besprechen muss oder so, dann mache ich das auch gerne auf der Heimfahrt einfach. Aber das müssen natürlich leichte Themen sein. Nur, dann kommt genau der Punkt, in dem Moment, und das sage ich mir mittlerweile bewusst, wo ich daheim ankomme und das Fahrzeug sich verriegelt, bin ich im Dad-Mode. Weil dann braucht meine Familie mich und ich will Zeit mit meiner Familie haben und dann ist auch Punkt. Und ich weiß es nicht, also das eine ist der Arbeitsweg, das andere ist aber meiner Meinung nach auch die Kleine, die mir da unglaublich geholfen hat, weil es würde jetzt gar nicht gehen. Ich kann mich und ich möchte auch nicht so in diese Rolle schlüpfen, dass wir gemeinsam auf der Spieledecke sitzen und Duplo basteln oder irgendwas anderes, was uns gerade einfällt und ich aber nur körperlich anwesend bin, aber kognitiv eigentlich ganz woanders hänge. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und hilft mir total und hat sich ganz wesentlich verändert zum Guten. Bei dir?
Ich habe eigentlich jahrelang versucht, irgendwie so ein Ritual zu finden und habe es schwer gefunden, weil mein Arbeitsweg häufig nur ein Stockwerk nach oben ist. Das heißt, ich arbeite viel aus dem Homeoffice. Mhm. Und selbst wenn ich im Büro bin, hier vor Ort, dann ist mein Arbeitsweg 5 bis 10 Minuten und im Headquarter quasi, das sind 400 Kilometer weg, da bin ich natürlich nur so einmal im Monat ungefähr. Mhm. Und was mich wirklich zu einer guten Einstellung gebracht hat, möchte ich es nennen, ist, als der Kurze dann da war und ich in Elternzeit war. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja, ich bin eigentlich so der Trennertyp, so zwischen Arbeit und Privat. Ja. Ich habe gedacht, so das bin ich. Und ich hatte dann, weil ich es nicht lassen konnte, mein iPad mit in die Elternzeit genommen. Und ich weiß noch, wir hatten einen tollen Bungalow in Italien und saßen da, das war irgendwie 100 Meter vom Strand weg. Und dann bin ich da einen Kaffee trinken gegangen, hatte danach vielleicht sogar noch das eine oder andere Meeting, also ganz, ganz reduziert. Da war ich dann auch mehr Deko. Und habe vielleicht mal 2, 3 Entscheidungen so über die ganze Zeit getroffen. Warum habe ich das gemacht? Weil mir das wichtig war. Das war einfach so ein bisschen so ein Teil meiner Mission. Ich hatte gerade halt mir etwas vorgenommen und da wollte ich auch Teil von sein. Also es war wirklich so, es hat sich auch nicht so wie Arbeit angefühlt. Und da habe ich gelernt, dass ich vielleicht doch eher so dieser integrative Typ bin, der so eigentlich ganz gut damit zurechtkommt, dass Arbeit und Familie schon enger beieinander sein kann. Was ich aber konsequent mache, ist, dass ich jetzt, wenn ich auf der Spieldecke sitze oder auf dem Autoteppich oder beim Fußballspielen, da lege ich das Handy einfach auf die Seite. Mhm. Und wenn das klingelt, gehe ich dann auch nicht ran.
Okay.
Nur für die Situation, wo ich dann zurückrufe, da musste ich lernen, sensibler zu sein. Das heißt, ich habe ja erstmal bewusst abgeschnitten, habe gesagt, da gehe ich dann nicht ans Handy ran. Dann ist mir aber auch klar, ich werde dann zurückrufen, weil das lässt man ja auch nicht bis zum nächsten Tag unbeantwortet. Ja. Da habe ich einfach gelernt, Situationen besser zu lesen und dann mache ich das. Und das ist auch für alle in der Familie okay und auch geduldet, weil es ist ja immer so ein Tauschhandel. Dafür kann ich halt auch easy mal sagen, zum Beispiel am Mittwoch hole ich einen Kleinen immer aus dem Kindergarten. Da bin ich froh, dass ich dann auch so flexibel sein kann. Weil das ist nämlich zu Uhrzeiten, wo die meisten Arbeitnehmer eigentlich ein Problem hätten, das Büro zu verlassen. Da hole ich ihn um 14 Uhr ab, passt bis um circa 15 Uhr auf ihn auf. Dann kommt meine Frau nach Hause, übernimmt ihn. Schön. Und dann arbeite ich einfach weiter. Und das Beste an der Sache ist, das tue ich total ohne schlechtes Gewissen. Das heißt, ich kann ihm gerecht werden, ich kann meinem Job gerecht werden oder auch meiner Mission, die dahinter steckt. Ist alles super gut für mich.
Cool. Respekt. Also auch, dass du sagst, du kannst, das fand ich sehr beeindruckend, weil da kämpfe ich noch ein bisschen, dass wenn das Telefon klingelt, dass du dann im Kopf bei deinem Sohn bleibst und nicht, also da kenne ich mich selber, da bin ich gedanklich dann ganz schnell weg und wieder beim Rückruf. Ich habe es jetzt ein bisschen umgestellt. Es ist so zum Beispiel, wenn ich in der Arbeit bin, dann kommt vieles, also ist mein privates Handy sowieso weg und die wichtigen Kontakte, die mich brauchen könnten, wissen, dass sie dann auf dem Arbeitshandy anrufen. Und umgekehrt ist es so, auf meinem Arbeitshandy nach einer gewissen Uhrzeit kommt nur noch eine Handvoll Leute durch, wo ich weiß, da es könnte ja mal irgendwie was sein oder es könnte wichtig sein. Und die werden dann durchgestellt und den Rest dann gerne auch am nächsten Tag. Ja, jetzt ist es ja so, wir sind beide im Vertrieb tätig, wir sind beide auch in der Führungsposition tätig. Und mich würde interessieren, wie gehst du denn mit dem Gedanken um, dass du auf einmal, also du bist ja ein Vorbild jetzt nicht nur im Beruf, sondern du bist ja auch zu Hause jetzt Vorbild.
Ja, das macht schon was mit mir. Man überlegt natürlich, wie man als Vater sein möchte. Da hat man so gewisse, ich habe da so einen Wertekompass im Kopf. Und mit diesem Wertekompass geht ja auch einher, so welches Bild möchte ich abgeben im Sinne von Vorbild. Und da geht auch mit einher, wie würde ich mir so ein Verhalten vorstellen? Und was habe ich geändert, so seitdem ich Papa bin? Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Weil für mich waren Werte immer schon wichtig, aber was für mich genauso wichtig ist, ist auch Authentizität. Mhm. Also es gibt ja viele Eltern, die sagen dann Scheibenkleister oder sowas.
Ja.
Und hier mal eine Beichte, bin ich nicht. So rede ich einfach nicht. So rede ich auch mit meinen Freunden nicht. Und da bin ich einfach ich selber.
Das kann ich bestätigen.
aber dieses Vorbildsein heißt für mich viel mehr. Und da habe ich mir Gedanken drum gemacht. Das ist tatsächlich, was möchte ich denn vorleben? Also was soll der denn von mir sehen, wie ich bin? Natürlich authentisch, aber auch, mir ist wichtig, dass man Ziele im Leben hat. Ja, es müssen keine großen sein. Also ich mache das auch nicht an einem Beruf fest. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst aber Arzt oder Jurist oder Schreiner oder sonst was werden. Er kann werden, was ihn glücklich macht. Nur eben dieser Weg zum Glücklichmachen, ich finde, da lebt man was vor. Und dann stellt man sich halt auch häufig die Fragen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Lebe ich das Richtige vor und so? Also ein bisschen Deep Dive. Ich habe neulich mal eine ziemlich coole Frage gehört, und die hieß, wärst du happy, wenn dein Sohn oder deine Tochter in derselben Situation irgendwann mal ist wie du? Und ich finde die Frage sehr tief.
Die geht ganz, ganz tief. Und wie wär's? Wärst du happy?
Gut. Wenn ihm das auch so viel Spaß macht, also klar, da ist ein viel Einsatz mit dabei und so, dann wäre das super. Wie ist das denn bei dir? Hat sich bei dir irgendwas geändert, seitdem du Papa bist in Sachen Vorbild?
Ja, zu 100%. Also ein Thema, was mich über Jahre begleitet hat, leider, also viel zu lang, als man eigentlich zugeben möchte, war leider immer das Thema Rauchen. Und das war so tief teilweise verankert, ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass es so tief verankert war, aber das war bei mir tatsächlich der Punkt, dass ich da gesagt habe, das habe ich schon immer gesagt im Vorfeld, ich möchte nie, dass meine Kinder mich selber rauchen sehen. Und ich wollte aber, glaube ich, auch nicht in die Situation kommen, dass ich jetzt da was verheimliche. Oder ich meine, wie ist die Logik dahinter? Also wenn du rauchst, dann ist es ja so, irgendwann wirst du ein bisschen unruhig, weil du einfach diesen Nikotinbedarf in der hast. Und das würde ja heißen, ich würde bewusst Situationen schaffen, wo ich von meiner Familie wegkomme, um dem nachzugehen. Und das war so ein Bullshit für mich, dass ich das endlich geschafft habe, von diesem von diesem Laster wegzukommen. Und da bin ich auch wirklich happy. Da ist für mich so eine rote Schleife gerade drum, die heilig ist. Ich kenne mich selber mittlerweile, gut, nach den Jahren kennt man sich ja ein bisschen, so gut, dass ich weiß, es funktioniert nicht. Es gibt Leute, die können eine Zigarette rauchen und dann mal über 3 Jahre nicht. Und dann hier wieder, was die Situation ist. Das bin ich nicht. Ich weiß, wenn ich dieses rote Tuch zerschneide, auch wenn ein langer Zeitraum dazwischen ist, ich werde früher oder später würde ich mit diesem Thema anfangen. Und das ist, glaube ich, für mich die größte Veränderung, die ich Gott, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also ich träume nachts teilweise. Wenn ich einen Albtraum habe, dann ist das der Albtraum, dass ich irgendwie aus irgendeiner dummen Situation wieder zum Rauchen angefangen habe. So viel Angst habe ich davor und ich bin auch froh, dass ich die Angst habe. Also das ja. Zum Thema, zu einer anderen Frage, ob ich happy wäre, wenn meine Tochter in der Situation ist, muss ich sagen, ja, kann ich auch zu 100% unterschreiben. Also ich führe eine glückliche Ehe, ich habe ein gutes Familienleben, gute Kontakte zu meinen Eltern, zu unserer Familie, ich habe tolle Freunde und mein Job macht mir Spaß. Also auch wenn es sich oft anders anfühlt, dass man sagt, oh Mensch, hier kneift es gerade und da kneift es gerade, am Ende vom Tag sind das keine Probleme, die nennenswert eigentlich im Leben sind, wenn man das mit vielen anderen vergleicht. Und von daher würde ich das mit einem ganz klaren Ja beantworten.
Tipptopp. Jetzt vielleicht noch eine Sache für so alle werdenden Mamas und Papas. Also werdend heißt ja nicht nur, es ist schon soweit, sondern ich denke, viele gehen ja auch mit dem Gedanken durch die Welt, eine Familie zu gründen zum Beispiel. Wenn du jetzt nochmal so eine Zeitreise machen könntest und du würdest jetzt nochmal den Nico von vor 2-3 Jahren treffen, was würdest du deinem früheren Ich sagen, bevor du Papa geworden bist?
Das geht auch sehr tief. Na, also auf jeden Fall würde ich Ihnen sagen, entspann dich ein bisschen. Ich war da, also war glaube ich vor 2-3 Jahren vor allen Dingen noch bei so vielen Themen. Es ist ja immer so das, was du nicht kennst. Da gerade, ich bin auch oftmals gerne jemand, der zu so ein Overthinker, so ein klassischer ist. Und da gerade was das Thema Familie angeht, Kinder, was halt einem extrem wichtig ist. Und die Verbindung mit dem Job auch, der ein riesiger Bestandteil und auch ein wichtiger Bestandteil für uns beide im Leben ist. Da würde ich sagen, entspann dich ein bisschen, lass das auf dich zukommen. Es findet sich immer ein Weg und das ist ja überall im Leben so. Also es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Ich weiß nicht, was wäre dein Punkt, so würde mich interessieren, wo du sagst,
Tatsächlich derselbe. Ich würde auch sagen, entspann dich, das läuft alles. Mir ging es ja so, dass ich mich auch gefragt habe, was passiert denn jetzt, wenn der Kurze zu Hause ist und die Hebamme das erste Mal geht.
Ja.
Das war so eine Situation, da habe ich schon Respekt vor gehabt, aber natürlich auch vor der Geburtssituation etc. Und ich glaube, so als starkes Team, wenn das passt zwischen den beiden Eltern, dann kommt man da auch überall ganz gut durch. Und am Ende, es soll ja jetzt nicht nur Gejammer sein, es soll ja auch, wir feiern ja auch, wie toll das ist, Kinder zu haben, gibt einem das halt einfach so viel zurück. Ja. Und ich würde es auf jeden Fall einfach nochmal so machen, aber ein bisschen entspannter. Und das haben ja jetzt auch alle gesagt, die schon 2, 3 oder 4 Kinder haben. Die haben gesagt, mein erstes Kind hat auf so einer Angel-Care-Matratze geschlafen, die irgendwie den Herzschlag überwacht und nur in Watte gepackt. So. Und als das Kind Nummer 4 da war, das jetzt real story, echte Geschichte, da lagen die alle übereinander einfach in so einem XXL-Bett, die ganze Familie, jede Nacht und sind da rumgewuselt und die Kleinste, die gerade frisch geschlüpft war, kam dann irgendwo da mittendrin schon zurecht. Und das würde ich mir selber nochmal so sagen, so bleib locker.
Ja, ich glaube, du kannst es aber nicht. Also selbst wenn du dir das selber sagen würdest, jetzt zurück in die Zukunft, du kommst mit deiner Time-Machine zu dir selber gereist und sagst, du entspann dich ein bisschen, das wird schon, du kannst es nicht, weil genau das Feedback habe ich auch von so vielen bekommen. Und in dem Moment, ich glaube, es kennt jeder von uns auch und es ist ja auch da nicht wirklich umsetzbar, diesen Moment, wenn du als Elternteil aufwachst und in der Nacht und dein Kind anschaust, was neben dir liegt und diese Sekunden, bis du spürbar, wahrnehmbar eine Atmung siehst. Das
ja.
Kriege ich jetzt noch Gänsehaut an der Stelle. Mittlerweile bin ich da auch entspannter. Ja.
Gab es für dich auch so einen Punkt, nochmal zu deinem früheren Ich, was würdest du dem sagen, was du komplett unterschätzt hast?
Schlafmangel. Das habe ich komplett unterschätzt. Ich habe in den früheren Jahren, ja, du weißt ja, ich habe ja auch sogar im Nachtleben gearbeitet und so, und Schlaf war immer was, mit dem ich gut klargekommen bin und nicht viel gebraucht habe und alles in Ordnung. Aber dieser anhaltende Schlafmangel, das kann man sich vorstellen, aber wie sehr das an einem zecht, boah, also Respekt. Ohne jemand Angst machen zu wollen, jedes Kind ist auch anders an der Stelle. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war aber tatsächlich was wir unterschätzt haben.
Also würdest du einem früheren Ich raten, erst die Kaffeemaschine zu kaufen und dann das Kind zu zeugen?
Ja, auf jeden Fall keine, das kann ich jetzt auch gleich als Tipp geben, auf jeden Fall keine Siebträgermaschine. Auch wenn wir eine haben, aber Kaffee ist sowas, das muss irgendwie schneller verfügbar sein. Das auch nicht, ich habe da nicht mehr die Nerven dazu, jetzt hier noch einen auf Barista zu machen. Das muss jetzt einfach kommen und dann da sein, wenn es gebraucht wird.
Aber wir sind ja jetzt in dem Barista-Alter. Gravelbike, Siebträgermaschine.
Airfryer, ja.
Ja, genau.
Neben den Rasenmäherroboter natürlich, den wir auch in dieser Folge nicht unerwähnt lassen wollen.
Das wird jetzt der Running Gag, glaube ich.
So ist es. Aber die ganzen Situationen, die können natürlich einen ans Limit bringen. Und da würde mich interessieren, hast du irgendwie ein Statement oder irgendwas? Oder was würdest du jemandem mitgeben, einem Freund zum Beispiel, wo du selber merkst, hey, der ist gerade am Limit?
Das klingt jetzt so ein bisschen pauschal und vielleicht auch flach. Aber ich würde tatsächlich sagen, gut, dass wir es erkannt haben. Für mich spielen da zwei Punkte eine Rolle. Das erste ist, was sind denn so die Signale, an denen ich selber merke, wenn das mal so ist? Mhm. Bei mir ist das, ich wache unheimlich früh in der Nacht auf und denke immer, ich müsste dann etwas tun, weil ich habe ja jetzt wertvolle Zeit. Das heißt, für mich früh in der Nacht ist fast ein 5 AM Club, aber für mich früh in der Nacht ist irgendwie, ich stehe dann wirklich um 4 oder 4:30 auf, setze mich an einen Rechner, mache irgendwas oder organisiere Dinge oder meine, ich müsste mich dann hinsetzen und dann komme ich da schon wieder raus, dann wird das besser. Das ist so das Warnsignal. Und Warnsignale sind ja bei jedem anders. Und man muss, glaube ich, auch mal so ein paar Jahre sich selber kennenlernen, dass man erstmal seine Warnsignale sieht. Nur ich würde sagen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ein Warnsignal da ist, kommt nämlich Punkt 2 zum Tragen, sprich drüber.
Ja. Was natürlich viel zu wenig getan wird, da sind wir auch dran vorbeigekommen an der Stelle, aber würde ich zu 100% unterschreiben. Also wenn ich morgens den Rechner hochfahre und erstmal Summe X E-Mails von mir selber aus der Nacht habe, dann weiß ich auch, jetzt dürfen wir ein bisschen hingucken und dürfen eine Lösung finden. Aber hast du da eine Strategie, wenn du selber bei dir die Warnsignale wahrnimmst?
Tatsächlich sprechen. Also ich habe ein paar Leute im Freundeskreis oder auch in der Familie, mein Bruder zum Beispiel, oder du bist ja auch einer von denen, die ich dann mal anrufe. Und ich spreche dann einfach drüber. Oder auch ich spreche da auch mit meiner Frau drüber. Nur das musste ich erst lernen, dass ich eben nicht in meine Höhle gehe und mein Problem da selber löse. Und irgendwie wird das dann schon wieder gut. Weil ich habe erkannt, gerade aus dem Bekanntenkreis oder auch aus dem allgemeinen Umfeld, wie viele Leute Probleme haben und da zu wenig drüber sprechen. Und teilweise auch zu unprofessionell darüber sprechen. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Frau ist Sozialpädagogin. Die fängt mich da eigentlich immer ganz gut ein. Und auch je nach Problemlage gucke ich immer, welche Personen könnten mir da denn jetzt weiterhelfen. Also gerade mit beruflichen Themen. Ich glaube, wir haben da sehr viel Verwandtschaft in der Ecke. Da rufe ich auch mit so, wenn ich da mal eine Lösung brauche oder einfach mal jemanden, der das auch so nachfühlen kann. Ja, wir haben ja sogar die gleichen Symptome, haben wir gerade festgestellt. Ja. Du liest morgens da die E-Mails aus der Nacht, so ähnlich sieht das dann bei mir auch aus. Da rufe ich dich an. Ja. Und wenn das sein müsste, das habe ich zum Glück auch durch den Beruf meiner Frau gelernt, dann würde ich mir sogar auch professionelle Hilfe noch zusätzlich suchen.
Und stark.
Das ist so ein Punkt, der passiert entweder nicht oder irgendwie noch total geheim. und auch im Umfeld sichtbar, irgendwie dann die Quote der Leute, die wirklich schon mal Antidepressiva nehmen mussten, wegen einer, da ist ja alles dabei, von der Bandbreite, von einer schweren Depression bis hin zu einer depressiven Phase, nennt man das, glaube ich, im Leben. Aber das wird ja nicht weniger heutzutage. Und deswegen, da darf man auch einfach mal einen Freund anrufen und der darf einem dann auch einfach mal sagen, guck mal, wir sind hier mit dem Latein am Ende, ich unterstütze dich gern weiter, aber hol dir mal zusätzlich noch was, noch jemanden ins Boot.
Ja, absolut. Also das, da ist auch falsche Hobbypsychologie an der, also völlig falsch angebracht, weil wir sprechen am Ende vom Tag, und das darf man, glaube ich, nochmal ganz klar so betiteln, auch einfach über eine Krankheit. Aber wie ist das bei dir? Ich habe selber die Wahrnehmung, ich habe so Tage, da komme ich heim und dann fragt mich die Steffi zum Beispiel, und wie war dein Tag? Und dann sage ich ja so ganz einfach, passt schon, alles klar, aber einfach, weil ich nicht so darüber sprechen möchte. Im Gegenteil, wenn ich wirklich wenn Druck auf dem System ist, dann merkt das Steffi, glaube ich, weil ich dann über die Themen anfange zu reden. Ansonsten ist das alles cool, weil ich habe meine Abtrennung. Wie ist es bei dir so, oder wie stehst du gerade zu diesem Wort? Passt schon, das ist ja auch sehr verbreitet bei uns.
Aus eigener Erfahrung finde ich es gar nicht schlecht, weil passt schon heißt ja auch teilweise, es reift jetzt noch in mir oder ich beschäftige mich später damit. Da sind wir wieder bei den Priorisierungen. Weil ich bin jetzt nicht der Typ, der, wir hatten vorhin den Begriff Overthinking, macht. Ich denke dann schon gerne nach, ich reflektiere das auch, aber für mich ist das auch fein, wenn ich das morgen mache. Und ich bin auch ein Typ, wo sich meine Frau unheimlich drüber ärgert, in Konfliktsituationen oder wenn die Anspannung sehr hoch ist, da komme ich auch super gut in den Schlaf. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Blutdruck oder so zu tun, aber ich penne dann innerhalb von 2 Minuten auch nach einem richtigen Streit oder sowas. Also da komme ich in den Schlaf gut rein, dann komme ich halt sehr früh raus. So. Mhm. Aber dann ist es gereift und auch für mich okay. Also und passt schon, diese Mauer oder diese Abgrenzung passt schon, funktioniert für mich ganz gut, weil ich die anderen Warnsignale so ernst nehme. Wie ist das bei dir? Funktioniert dieses Abgrenzen dann?
Kommt drauf an, wo der Konflikt rührt. Also wenn es oftmals, oder Gott sei Dank nicht oftmals, aber es gibt ja auch mal persönliche Konflikte, da merke ich, da funktioniert die Mauer schwierig. Wenn es jetzt ein Sachthema ist, dann kriege ich das relativ gut hin, weil bis jetzt wurden noch alle Probleme gelöst an der Stelle. Also ja, aber es ist ja dann auch so, dass du im Alltag ja auch mal oft so eine Stresssituation hast, wo du schnell irgendwie versuchen musst, runterzukommen. Und da gibt es ja so ein paar Kniffe. Hast du da Tipps für mich und auch für die Menschen, die uns jetzt zuhören, wie du dich innerhalb von 60 Sekunden beispielsweise vor einem Meeting oder so, wenn du merkst, jetzt steigt der Stress und es wird aber wichtig, dich selber runterbringen kannst?
Ich habe 2 Tricks.
Hau raus.
Der erste Trick ist einfach nur atmen. Also ich atme dann mal bewusst, das mache ich auch vor Vorträgen häufig, wo man dann mal aufgeregter ist oder ähnlich. Einfach richtig tief einatmen, länger ausatmen, als man eingeatmet hat, und zwischen dem nächsten Atemzug wieder eine Pause. Und da gibt es eine Regel, die heißt 3-4-5. 3 Sekunden einatmen, 4 Sekunden ausatmen, 5 Sekunden Pause. Warum? Weil dadurch auch tatsächlich der Puls verlangsamt wird.
Okay.
Und Luft hilft einem ja immer in dem Bereich. Das ist Trick Nummer 1. Und der zweite, der ist, den haue ich jetzt einfach so raus, wie es ist. Wir haben ja gesagt, wir machen hier einen Podcast, wo wir nicht irgendwie nur Floskeln oder so rumhauen. Ich benutze tatsächlich einfach Fäkalwörter. Ja, ich gehe dann auch einfach mal bei mir ins Homeoffice in den Keller und dann schreie ich es auch mal ins Kissen. Und danach bin ich einfach wieder cool. Ich bin, glaube ich, sowieso so ein Typ, der so, ich habe dann das Ventil auf, da mache ich es wieder zu und dann bin ich wieder entspannt. Alles gut. Gebe ich hier auch schamlos zu.
Ja, danke dafür. Und gut, wenn du es vorher machst und nicht im Meeting dann. Ja,
ja, das ist eher weniger die Meeting-Situation.
Schön.
Wie machst du das?
Also ich habe aus meiner Schulzeit, glaube ich, einen Trick mitgenommen, der mir heute noch hilft. Früher war es ja klassisch die Zigarette. Also wenn du jetzt gewusst hast, du hast jetzt hier irgendwie eine Prüfungssituation, das kennt man, glaube ich, dann hat man ja so eine Marlboro mal in drei Zügen weggeschnupft. Aber zum Beispiel jetzt vor Kundenterminen oder so habe ich das auch selbst das Rauchen damals nie gemacht, weil ich das damals schon maximal unangenehm fand. Also irgendwie mit einem Rauchgeruch im Atem. Also da habe ich selber meine Komfortzone dann verlassen und konnte dann auch im Termin wahrscheinlich nicht so gut performen. Was ich mir aus der Schulzeit so mitgenommen habe und was ich heute tatsächlich immer noch tue, dass ich, wenn ich merke, ich bin gestresst oder vor schwierigen Situationen, einfach mal Hände waschen gehen. Einfach mal Hände ruhig 30 Sekunden, 60 Sekunden waschen. Das hilft enorm. Mich bringt es ganz, ganz extrem runter. Das wird mir nicht so drüber nachdenken, was ich so mitgeben kann.
Ja. Werde ich definitiv ausprobieren. Nico, ich würde gerne ein Wachstumsziele Quickfire mit dir machen. Was ist das? Ich stelle dir drei Fragen und du haust einfach direkt raus, was dir durch den Kopf geht. Ganz kurze Antworten, 5 Sekunden.
Jetzt bin ich gespannt, okay?
Mehr Geld oder mehr Zeit?
Zeit.
Mehr Fokus oder mehr Freiheit?
Freiheit.
Erfolg im Kalender oder am Esstisch?
Esstisch. Ja, gut, also ich will es jetzt nicht erklären. Natürlich, jetzt könnte man auch sagen, mehr Geld führt automatisch irgendwann zu mehr Zeit. Möchte man meinen vielleicht. Ja, aber lassen wir so stehen. Ja, das waren die ersten Impulse.
Da kommt der Kaufmann durch, der fragt dann direkt, wie viel mehr Geld denn und was ist denn die Anzahl der Zeit, die ich gewinne?
Ja, das Zeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich gucke hier gerade so ein bisschen auf die Zeit. Es ist tatsächlich so, ich habe mit einem guten Bekannten telefoniert, und hat mich über den Podcast ausgetauscht und der hat mir dann hat dann gesagt, Mensch, ihr müsst unbedingt gucken, dass euer Podcast länger wie 25 Minuten wird, weil das ist so eine lockere 5-Kilometer-Runde im Wald. Da habe ich erstmal herzhaft gelacht. Also jetzt sind jetzt ungefähr bei der Zeit, wo es ich dann auch schaffen würde.
Da muss ein bisschen länger laufen, der Kollege.
Genau. Aber ich glaube, generell ist es dann doch amtlich und wenn wir jetzt so Richtung Ende kommen, dann ist es ja so, wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen wollen, für mich ist es klar, es lässt sich nicht alles unter einen Hut bringen und wer sich aber bewusst entscheidet, lebt am Ende dann einfach mit der Klarheit und es führt halt dann einfach zu weniger Überraschung. Das ist das, was ich da mitgeben möchte.
Also nicht perfekter, sondern einfach ein bisschen ehrlicher.
Richtig.
Ja, finde ich gut. Wenn ihr euch zwischen Kinderchaos, Karriereplänen und Kaffeeflecken wiederfindet, willkommen bei Mainstream. Das Kinder ist nicht das einzige Thema in diesem Podcast. Hat mich trotzdem gefreut, dass wir da heute mal drüber gesprochen haben. Noch in eigener Sache, folgt uns gerne auf Instagram. Die Seite heißt mainstream.de. Und teilt gerne auch mal eure Chaos-Momente. Also wir lachen gerne mit euch und wir lieben auch alle Chaos-Momente. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns die auch einfach anonym zuschicken. Ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr ein Abo da lasst und uns unterstützt. Und wir werden jetzt demnächst schon wieder die nächste Podcast-Folge für euch produzieren. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.